eine dieser Nächte, in denen der Atlantik fast freundlich wirkt. Kaum Wind, kaum Wellen, das Wasser liegt glatt genug, dass das Schiff nicht dagegen ankämpfen muss, sondern einfach hindurchgleitet, als wäre diese Strecke längst vertraut. Wer jetzt an Deck steht, spürt vor allem die Kälte. Sie kriecht langsam durch den Stoff, setzt sich in den Händen fest, macht den Atem sichtbar. Aber gefährlich fühlt sich das nicht an. Eher klar. Wach. Das Licht aus den Fenstern fällt weit hinaus in die Dunkelheit, ohne wirklich etwas zu erhellen. Dahinter nichts. Kein Horizont, keine Bewegung, nur eine Fläche, die alles verschluckt, was nicht leuchtet. Und genau deshalb wirkt das Schiff so geschlossen, so vollständig in sich selbst. Innen Musik, Stimmen, Wärme. Außen eine Welt, die nicht antwortet. Irgendwann, mitten in dieser Gleichmäßigkeit, verändert sich etwas. Kein Knall und kein plötzliches Stoppen. Es ist eher ein Gefühl, das sich nicht sofort einordnen lässt. Ein leichtes Zittern, das durch den Boden läuft, ein Geräusch, das zu unscheinbar ist, um es ernst zu nehmen. Wer es bemerkt, bleibt vielleicht kurz stehen, schaut sich um, wartet darauf, dass noch etwas kommt. Aber da kommt erst einmal nichts. Das Schiff fährt weiter, als wäre nichts geschehen. Gespräche gehen weiter, Schritte setzen sich fort, irgendwo wird eine Tür geschlossen. Alles bleibt, wie es war. Nur dass unter der Oberfläche längst Wasser seinen Weg gefunden hat. Nicht hastig, nicht laut, ruhig, fast geduldig. Als hätte es alle Zeit der Welt. Und dort liegt die Schwierigkeit dieses Moments. Dass er sich nicht wie ein Anfang anfühlt, sondern wie ein ganz normaler Teil einer Nacht, die einfach weiterläuft. Wie lange dauert es, bis man versteht, dass etwas begonnen hat, das sich nicht mehr aufhalten lässt? Wir gehen zurück. Vor diese Nacht. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über Creatures, Crime und Mystery.
Wir erzählen von Geschichte, Gegenwart und Grenzbereichen. Mal real, mal unerklärlich.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was davon bleibt.
Ich bin Svea.
Und ich bin Tim. In dieser Folge führt uns unsere Story auf den Atlantik. Und hoffentlich führt euch diese Folge auch auf unseren Instagram-Account. Radio Obscura Podcast, alles klein und zusammengeschrieben. Dort findet ihr, wie immer, die Fotos zur Folge. Ja, Titanic. Wir haben ja heute den 14. April und in der Nacht vom 14. auf den 15. ist sie gesunken. Sprich, wir machen es uns heute einfach bei der Themenfindung, indem wir einfach auf einen Jahrestag gehen, der auch überhaupt nicht rund ist oder irgendwas ähnliches. Aber ja, eine bekannte Story und den Film haben ja auch alle vor Augen, bis auf eine einzelne Person auf der ganzen Welt, die diesen Film noch nie gesehen hat. Deswegen lohnt sich die Frage ja doch, woran denkst du, wenn du an die Titanic denkst?
Ich finde, das ist mittlerweile ein Bashing geworden. Ich wurde dann angesprochen im Privaten, warum ich eigentlich zu wenig Filme schaue. Aber egal. Nee, ich habe das nicht geguckt. Ich denke aber trotzdem an Leonardo DiCaprio, glaube ich. Und an diese Pose, die man irgendwie auf der Reling.
Ach so, ja. Celine Dion.
Ja. Celine Dion, genau. Das sind so meine, also das ist ja auch aus dem Film, ne?
Ja, genau.
Und sonst habe ich...
Ich bin der König der Welt.
Ich bin der König. Hä, aber wie rum war das denn? Hat sie ihn von innen gehalten oder er sie?
Ich glaube, sie beim zweiten Mal, ich glaube, er zeigt es ihr vorher. Ich bin mir gar nicht sicher, aber ich glaube, standen beide mal so, ne? Also er, beziehungsweise er ist das am Anfang des Films, wo er sich einfach nur freut, auf der Titanic zu sein und später ist er mit ihr dort. Bin ich mir gerade nicht sicher.
Okay.
Also ich habe den Film gesehen, aber es ist lange her.
Wie fandest du den Film? Muss ich ihn gucken, ist die Frage.
Ich weiß nicht, wenn du so auf Romantic Stuff stehst. Ich finde, er wird erst interessant ab dem Eisberg. Aber sonst, ja, so dieses Liebeszeug vorher und muss man mögen. Ich bin jetzt kein romantischer Film-Fan, sondern ja, Katastrophe geht los, dann ist es interessant für mich. Aber apropos. Es ist die Story drumherum oder die Zahl der Opfer, die so eine Katastrophe so nachhaltig in den Köpfen bleiben lässt.
Also ich glaube, für die Wichtigkeit so eines Ereignisses ist halt schon die Zahl der Opfer. Also ne, klar ist irgendwie ein Ereignis, wo eine Person stirbt. auch unfassbar schlimm. So. Und wo tausende Menschen sterben, ist natürlich auch unfassbar schlimm. Ich finde das auch schwierig, das abzuwägen. Ich glaube halt, dass es halt in den Köpfen der Menschen oder auch in den Medien viel größer ist, wenn da halt eine Story hinter ist, ne? Oder man da irgendwie einen gesellschaftlichen, politischen oder wissenschaftlichen Bezug zu hat. Ja, also ich glaube, ich weiß nicht mehr genau, hast du jetzt Wichtigkeit gesagt? Weil ich glaube, Wichtigkeit würde ich...
Ja, also sagen wir mal so, warum ist jetzt so eine Titanic eher in den Köpfen als die Wilhelm Gustloff vielleicht oder andere Schiffe, die gesunken sind, mit vielleicht sogar mehr Menschen an Bord, mit tragischeren Hintergrundgeschichten? So, warum ausgerechnet die Titanic? Wir sagen es jetzt einfach in drei Sprachen heute. Titanic.
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das kann ich gar nicht beantworten, weil das ist, glaube ich, auch ziemlich random in manchen Hinsichten. So, es gibt ja super viele Fälle, die irgendwie von denselben Ereignissen quasi so, also nicht Ereignissen, aber von denselben Thematiken, wie jetzt halt hier irgendwie so das Sinken von einem Schiff. Ich habe halt davon, glaube ich, auch nur wegen dem Film gehört, wenn ich jetzt so ganz ehrlich bin. Ja, also ich glaube, es kommt darauf an, was die Medien und die Gesellschaft mit der Story machen. So, ne? Also ich glaube, man kann auch aus jeder Tragödie irgendwie eine Story rausholen, wenn man möchte. Warum die so groß ist? Keine Ahnung, gute Frage. Vielleicht werden wir es gleich erfahren.
Schauen wir mal. Was ihr ebenfalls erfahren könnt, sind weitere interessante, obskure Wassergeschichten. Zum Beispiel das Philadelphia-Experiment, die Sirenen, Bonnie und Reed, unsere beiden Piratinnen von letzter Woche. Oder was am ehesten vielleicht zur Titanic-Thematik passt, ist auch unsere allererste Folge, The Terror. Da haben wir auch Eis als Bedrohung, Technik gegen Natur. Also ja, wenn euch unsere Wasserthemen in Anführungsstrichen interessieren, dann hört ruhig mal in die alten Folgen rein. Vielleicht erfahrt ihr da mehr Neues als heute, weil Titanic ist natürlich ein sehr bekanntes Thema. Und wir haben uns jetzt auch nicht auf die Fahne geschrieben, heute das Rad neu zu erfinden, sondern euch zu langweilen. Nein, kleiner Spaß am Rande. Es wird sehr viel Neues, denn ich habe mir einfach eine komplette Geschichte ausgedacht.
Finde ich gut.
Es gibt eine Zeit, in der Atlantik nichts Selbstverständliches ist. Kein Raum, den man einfach überquert, kein Abschnitt zwischen zwei Punkten auf einer Karte, sondern etwas, das man in Kauf nimmt. Wer sich auf diese Reise begibt, verlässt Europa nicht nur geografisch, sondern auch im Kopf. Wochenlang nur Wasser, Wetter und die Frage, ob man ankommt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts beginnt sich das zu verändern. Die Schiffe werden größer, stabiler, berechenbarer. Aus Holz wird Stahl, aus Segeln werden Maschinen. Was früher vom Wind abhing, wird jetzt von den Ingenieuren geplant. Routen lassen sich genauer einhalten, Zeiten werden kalkulierbarer. Die Überfahrt verliert langsam ihren Charakter als Wagnis und wird zu etwas, das man organisieren kann. Damit verändert sich auch, wie über diese Reisen gesprochen wird. Es geht nicht mehr nur darum, den Atlantik überhaupt zu überqueren, sondern darum, wie man ihn überquert. Schneller, komfortabler, beeindruckender. Reedereien konkurrieren nicht nur um Passagiere, sondern um Aufmerksamkeit. Größe wird zum Argument, Geschwindigkeit zum Versprechen. Ein sichtbares Zeichen dafür ist das sogenannte Blue Riband. Keine offizielle Auszeichnung, aber eine, die trotzdem zählt. Wer die schnellste Atlantiküberquerung schafft, setzt einen Maßstab. Es geht um Prestige, um technische Überlegenheit, um das Gefühl, der Konkurrenz einen Schritt voraus zu sein. Und je schneller die Schiffe werden, desto mehr verschiebt sich die Wahrnehmung. Die Strecke wirkt kürzer, kontrollierbarer, fast schon routiniert. Gleichzeitig entstehen Schiffe, die alles bisher Dagewesene übertreffen. Die SS Great Eastern ist eines der frühesten Beispiele dafür. Als sie 1858 erbaut wird, ist sie größer als alles, was zuvor den Atlantik überquert hat. Ein technisches Experiment, ein Symbol für das, was möglich ist. Und zugleich ein Projekt, das wirtschaftlich scheitert. Sie zeigt, wie weit man gehen kann, aber auch, dass Größe allein keine Garantie ist. Trotzdem setzt sich ein Gedanke immer stärker durch, dass man diese Strecke im Griff hat. Dass Erfahrung, Technik und Planung ausreichen, um aus einer gefährlichen Überfahrt eine verlässliche Verbindung zu machen. Der Atlantik wird nicht mehr als Gegner verstanden, sondern als etwas, das man nutzt. Was sich dabei nicht verändert, ist das, was unter dem Schiff liegt. Wasser, das sich nicht an Zeitpläne hält. Kälte, die keine Rolle spielt, solange nichts passiert. Und alles entscheidet, wenn doch. Eine Umgebung, die keine Fehler verzeiht, egal wie modern das Schiff darüber ist. In dieser Spannung bewegen wir uns jetzt. In genau diesem Moment entscheidet sich die White Star Line bewusst gegen den offensichtlichen Weg. Während andere Reedereien versuchen, den Atlantik schneller zu überqueren, setzt sie auf etwas, das weniger spektakulär wirkt, aber langfristig überzeugender sein soll. Regelmäßigkeit, Größe und Komfort. Geschwindigkeit ist nicht unwichtig, aber sie steht nicht mehr im Mittelpunkt. Statt Rekorde zu brechen, soll die Überfahrt berechenbarer werden und vor allem angenehm. Diese Entscheidung ist kein abstraktes Konzept, sondern materialisiert sich in einer konkreten Schiffsklasse. Neben der RMS Olympic und der späteren Britannic entsteht in Belfast ein Schiff, das diesen Anspruch auf die Spitze treiben soll. Aus der Werft von Harland & Wolff arbeiten zeitweise über 3000 Menschen gleichzeitig an der Konstruktion. Die Dimensionen sind entsprechend. Die RMS Titanic misst rund 269 Meter in der Länge, ist etwa 28 Meter breit und verdrängt über 46.000 Tonnen. Angetrieben wird sie von einer Kombination aus zwei Kolbendampfmaschinen und einer Niederdruckturbine, die zusammen etwa 46.000 PS leisten und eine Reisegeschwindigkeit von rund 21 bis 22 Knoten ermöglichen. Also um die 40 km/h. Es ist keine Rekordgeschwindigkeit, aber eine, die konstant gehalten werden kann. Die Größe des Schiffs folgt dabei keiner reinen Prestigelogik. Sie ist Teil eines Sicherheitsdenkens, das sich zu dieser Zeit etabliert. Ein größerer Rumpf liegt ruhiger im Wasser, reagiert träger auf Wellenbewegungen und bietet mehr Raum für strukturelle Absicherung. Der Rumpf der Titanic ist in 16 wasserdichte Abteilungen unterteilt, die durch Schotten voneinander getrennt sind. Über ein System von Schotts können diese Bereiche im Notfall geschlossen werden. Die Konstruktion gilt als so fortschrittlich, dass das Schiff auch dann schwimmfähig bleiben soll, wenn mehrere dieser Abteilungen volllaufen. Genau hier zeigt sich jedoch eine Grenze, die in der zeitgenössischen Wahrnehmung kaum eine Rolle spielt. Die Schotten reichen nicht durchgehend bis zum obersten Deck. Wenn Wasser über mehrere Abteilungen hinweg ansteigt, kann es von einem Bereich in den nächsten überlaufen. Das System ist darauf ausgelegt, bestimmte Schadensszenarien abzufangen, nicht alle. Diese Differenz ist technisch bekannt, wird aber im öffentlichen Bild des Schiffes kaum mitgedacht. Ähnlich fällt es sich mit der Ausstattung an Rettungsbooten. Die Titanic führt 20 Boote mit, ausreichend für etwa 1.178 Menschen. An Bord können sich jedoch über 2.200 Passagiere und Besatzungsmitglieder befinden. Das entspricht den damaligen Vorschriften, die sich an der Tonnage eines Schiffs orientieren und nicht an der tatsächlichen Personenzahl. Gleichzeitig spielen auch gestalterische Überlegungen eine Rolle. Zu viele Boote hätten die Promenadendecks eingeengt, die als Teil des Komfortversprechens gedacht sind. Sicherheit ist vorhanden, aber sie ist eingebettet in ein Gesamtkonzept, das auch andere Prioritäten setzt. Während die Technik im Hintergrund arbeitet, wird an der Oberfläche ein anderes Bild erzeugt. Die Innenräume der ersten Klasse orientieren sich an bekannten Formen aus Hotels und Herrenhäusern. Große Treppenanlagen, holzverkleidete Salons, Restaurants, Rauchzimmer. Alles ist darauf ausgelegt, die Überfahrt nicht wie eine Reise, sondern wie einen Aufenthalt erscheinen zu lassen. Gleichzeitig verbessert sich auch die dritte Klasse im Vergleich zu früheren Schiffen deutlich. Mehr Platz, bessere Belüftung, getrennte Unterkünfte für Familien. Das Schiff richtet sich nicht nur an eine Elite, sondern an ein breiteres Spektrum von Passagieren, die alle Teil desselben Systems sind. In diesem Zusammenspiel entsteht das Bild eines Schiffes, das nicht nur modern ist, sondern als besonders sicher gilt. Der Begriff unsinkbar taucht in dieser Form nicht als offizielles Versprechen der Reederei auf. In Fachpublikationen wird die Konstruktion jedoch als praktisch unsinkbar beschrieben, eine Einschätzung, die sich auf die Kombination aus Größe, Unterteilung und Technik bezieht. In der öffentlichen Wahrnehmung verdichtet sich diese Formulierung zu einer Gewissheit, die mit jeder Wiederholung einfacher und absoluter wird. Als die Titanic im Frühjahr 1912 fertiggestellt wird, steht sie damit nicht nur für den Stand der Technik, sondern für ein gesamtes System von Annahmen. Planung ersetzt Erfahrung. Konstruktion ersetzt Zufall. Und aus einer riskanten Überfahrt wird eine Dienstleistung, die man buchen kann. Das Schiff ist kein Ausreißer, sondern die logische Konsequenz einer Entwicklung, die über Jahrzehnte aufgebaut wurde. Darin liegt aber auch eine gewisse Verschiebung. Nicht in der Frage, ob dieses Schiff sicher ist, sondern darin, wie Sicherheit verstanden wird. Sie entsteht nicht mehr aus Vorsicht, sondern aus Vertrauen in Technik, Organisation und Routine. Ein Vertrauen, das so stabil wirkt wie der Stahl, aus dem das Schiff gebaut ist, solange nichts passiert. Am 10. April 1912 liegt die Titanic in Southampton am Ocean Dock, fest vertäut, während sich an Land ein Ablauf wiederholt, der für die Reederei längst Routine ist. Gepäck wird verladen, Proviant verstaut, Post sortiert, Kohle in die Bunker geschaufelt. Mehr als 5.800 Tonnen davon befinden sich an Bord, verteilt auf mehrere Bunker entlang der Kesselräume, die von über 170 Heizern und Trimmern versorgt werden. Gegen Mittag gehen die letzten Passagiere über die Gangways, getrennt nach Klassen, mit eigenen Zugängen, eigenen Wartebereichen, eigenen Erwartungen an diese Reise. Kurz nach 12 Uhr mittags lösen sich die Leinen. Als die Titanic langsam den Hafen verlässt, kommt es beinahe zu einem Zwischenfall. Durch die Sogwirkung des riesigen Rumpfes reißen die Festmacher des nebenliegenden Dampfers New York, der sich gefährlich nah an die Titanic heranzieht. Nur durch das schnelle Eingreifen von Schleppern und das Stoppen der Maschinen wird eine Kollision verhindert. Es ist ein Moment, der zeigt, welche Kräfte allein durch die Bewegung dieses Schiffes entstehen, noch bevor es überhaupt auf offener See ist. An Bord verteilt sich das Leben sofort entlang klarer Linien. In der ersten Klasse reisen Industrielle, Unternehmer und Persönlichkeiten, deren Namen in den Zeitungen stehen. John Jacob Astor IV. Ist darunter, einer der reichsten Männer der Vereinigten Staaten. Ebenso Benjamin Guggenheim, Teil einer bekannten Unternehmerfamilie. Isidor Strauss, Miteigentümer von Macy's in New York, reist gemeinsam mit seiner Frau Ida. Für sie ist diese Überfahrt kein Aufbruch ins Unbekannte, sondern Teil eines Lebens, das sich zwischen Kontinenten bewegt. In der zweiten Klasse befinden sich Geschäftsreisende, Lehrer, Geistliche. Menschen mit gesicherter Existenz, die sich eine komfortable, aber nicht luxuriöse Passage leisten können. Die dritte Klasse wiederum ist geprägt von Auswanderern aus Irland, Skandinavien und Osteuropa. Familien, die ihr gesamtes Hab und Gut in wenigen Koffern mit sich führen. Ihre Reise ist nicht Teil eines Systems, sondern ein Bruch mit dem bisherigen Leben. Die Unterschiede zwischen den Klassen sind strukturell festgelegt. Separate Decks, getrennte Aufenthaltsräume, eigene Speisesäle. Begegnungen sind nicht vorgesehen. Noch am selben Abend erreicht die Titanic Cherbourg an der französischen Küste. Da der Hafen nicht tief genug für ein Schiff dieser Größe ist, werden Passagiere und Post mit Tenderbooten an Bord gebracht. Darunter der erwähnte Geschäftsmann und Kunstsammler Benjamin Guggenheim sowie die Millionärin Margaret Brown, die später durch ihr Verhalten während der Katastrophe bekannt werden wird. Die Abläufe bleiben ruhig, kontrolliert, fast unspektakulär. Am nächsten Tag, dem 11. April, folgt der letzte Halt in Queenstown, dem heutigen Kop in Irland. Hier steigen vor allem Passagiere der dritten Klasse zu. Menschen, die Europa verlassen, oft ohne zu wissen, ob sie zurückkehren werden. Mit diesem Stopp ist die Passagierliste vollständig. Insgesamt befinden sich nun rund 2.200 Menschen an Bord. Etwa 1.300 Passagiere und knapp 900 Besatzungsmitglieder. Die Unterschiede zwischen den Klassen zeigen sich nicht nur im Alltag an Bord, sondern bereits beim Preis der Überfahrt. Ein Ticket der ersten Klasse kostet je nach Kabine zwischen 30 und 870 Pfund Sterling. Die günstigeren Plätze entsprechen dabei bereits mehreren Jahresgehältern eines durchschnittlichen Arbeiters, während die teuersten Suiten eine eigene Kategorie darstellen. Inflationsbereinigt entspricht das heute grob einer Spanne von rund 4.000 bis über 100.000 Euro. In der zweiten Klasse liegen die Preise bei etwa 12 bis 15 Pfund, also umgerechnet ungefähr 1.500 bis 2.000 Euro heute. Die dritte Klasse, oft von Auswanderern genutzt, kostet zwischen 3 und 8 Pfund. In heutiger Kaufkraft etwa 400 bis 1.000 Euro. Diese Staffelung ist nicht nur ein wirtschaftliches Modell, sondern strukturiert das gesamte Leben an Bord. Wer mehr bezahlt, kauft sich nicht nur Platz, sondern Distanz, Ruhe und Zugang zu einem anderen Schiff innerhalb desselben Rumpfes. Sobald die Titanic Irland hinter sich lässt, beginnt der eigentliche Rhythmus der Überfahrt. Die Maschinen laufen gleichmäßig, die Geschwindigkeit pendelt sich bei etwa 21 Knoten ein. Es ist kein aggressives Tempo, sondern eines, das zur Strategie der White Star Line passt. Konstant, zuverlässig und planbar. Auf dem Promenadendeck der ersten Klasse wird flaniert, gelesen, gesprochen. Mahlzeiten folgen festen Zeiten, begleitet von mehreren Gängen und einem Service, der eher an ein Hotel erinnert als an ein Schiff. In der zweiten Klasse ist der Alltag strukturierter, aber ähnlich organisiert. Gespräche, Kartenspiele, Spaziergänge an Deck. In der dritten Klasse ist das Leben dichter. Mehr Menschen auf engem Raum, weniger Rückzugsmöglichkeiten. Trotzdem gilt die Unterbringung im Vergleich zu früheren Schiffen als fortschrittlich. Es gibt separate Schlafräume für Familien, regelmäßige Mahlzeiten, Gemeinschaftsräume, in denen musiziert und getanzt wird. Für viele ist diese Reise trotz aller Enge auch ein Moment der Hoffnung. Eine Übergangsphase zwischen zwei Leben. Parallel dazu läuft unter Deck ein anderer Betrieb. In den Kesselräumen wird rund um die Uhr gearbeitet. Kohle wird nachgeschaufelt, Asche entfernt, Druck reguliert. Die Maschinen geben den Takt vor, nicht die Passagiere. Jede Entscheidung über Geschwindigkeit, Kurs und Betrieb wird hier physisch umgesetzt. Weit entfernt von den Salons und Decks, auf denen die Reise als komfortabel wahrgenommen wird. Der Funkraum ist ein weiterer zentraler Punkt des Systems. Zwei Funker arbeiten dort in Schichten und sind vor allem damit beschäftigt, private Telegramme der Passagiere zu übermitteln. Der Funkverkehr ist dicht, weil die Titanic eine der leistungsstärksten Anlagen ihrer Zeit an Bord hat. Neben diesen privaten Nachrichten gehen auch Meldungen anderer Schiffe ein, darunter Hinweise auf Treibeis und Eisfelder im Nordatlantik. Diese Nachrichten werden aufgenommen, teilweise weitergegeben, teilweise abgelegt. Sie sind Teil des normalen Betriebs, keine außergewöhnlichen Warnsignale. Die Route selbst folgt den etablierten transatlantischen Linien. Von Irland aus führt sie westwärts entlang der üblichen Schifffahrtswege, die sich über Jahre hinweg als effizient erwiesen haben. Kurs und Geschwindigkeit werden so gewählt, dass man den Zeitplan einhält, ohne unnötige Risiken einzugehen. Es gibt keinen Grund, davon abzuweichen. Alles an dieser Reise ist darauf ausgelegt, planmäßig zu verlaufen. Und genauso fühlt es sich an. Die Titanic bewegt sich durch den Atlantik wie ein System, das funktioniert. Die Abläufe greifen ineinander, die Technik arbeitet stabil, die Passagiere haben sich eingerichtet. Die Überfahrt ist keine Herausforderung mehr, sondern ein Ablauf. Etwas, das man organisiert, durchführt und abschließt. Am Sonntag, den 14. April 1912, hat sich dieser Rhythmus vollständig etabliert. Die Titanic läuft seit Tagen stabil, die Maschinen arbeiten gleichmäßig und auch an diesem Tag bleibt die Geschwindigkeit mit rund 21 bis 22 Knoten unverändert. Das Wetter ist ruhig, die See ungewöhnlich glatt, fast spiegelnd. Der Wind hat nachgelassen, die Luft ist klar, die Temperatur sinkt im Laufe des Tages spürbar. Gegen Abend liegt sie nur noch knapp über dem Gefrierpunkt. Im Funkraum gehen an diesem Tag mehrere Eiswarnungen ein. Bereits am Vormittag melden Schiffe wie die Caronia und die Baltic Treibeis und größere Eisfelder entlang der Route. Diese Nachrichten werden aufgenommen und teilweise an die Brücke weitergegeben. Am Nachmittag folgt eine weitere Meldung der Kalifornien, die von dichtem Eis berichtet und schließlich ihre Fahrt einstellt. Die Funker der Titanic sind zu diesem Zeitpunkt stark ausgelastet, vor allem mit privaten Telegrammen der Passagiere. Nicht jede eingehende Nachricht erhält sofort die gleiche Aufmerksamkeit. Einige werden weitergeleitet, andere notiert, wieder andere verzögern sich. Gegen 19 Uhr wird es an Deck spürbar kälter. Passagiere ziehen sich in die Innenräume zurück, während sich auf der Brücke die Wachmannschaft ablöst. Kurz vor 22 Uhr übernimmt der zweite Offizier Charles Lightoller die Wache. Später wird er von William Murdoch abgelöst. Die Sicht bleibt klar, aber die Bedingungen sind trügerig. Es gibt kaum Wellengang, keine Brandungslinien, an denen sich Eis normalerweise erkennen lässt. Der Himmel ist sternklar, das Meer dunkel und glatt. Um 23.40 Uhr befindet sich die Titanic etwa 600 Kilometer südöstlich von Neufundland. Im Krähennest stehen Frederick Fleet und Reginald Lee als Ausguck. Sie haben keine Fernleser zur Verfügung und verlassen sich auf ihre Sicht. In diesem Moment zeichnet sich vor ihnen eine dunkle Masse gegen den Sternenhimmel ab. Fleet erkennt sie zuerst, greift sofort zum Telefon und meldet auf die Brücke: Eisberg voraus. Auf der Brücke reagiert Murdoch unmittelbar. Er gibt den Befehl: Hard starboard. Das Ruder wird hart nach Steuerbord gelegt, wodurch sich das Schiff nach Backbord drehen soll. Gleichzeitig ordnet er Maschinenstopp und kurz darauf volle Kraft zurück an. Es ist ein Versuch, das Schiff seitlich am Eisberg vorbeizuführen und die Geschwindigkeit zu reduzieren. Zwischen der Sichtung und der Kollision vergehen nur wenige Sekunden. Die Titanic beginnt zu drehen, aber die Trägheit eines Schiffes dieser Größe lässt sich nicht sofort überwinden. Der Eisberg streift die Steuerbordseite unterhalb der Wasserlinie. Es gibt keine frontale Kollision, sondern eine lange, gleitende Berührung, die sich über mehrere Sekunden hinzieht. Dabei werden entlang des Rumpfes Nieten gelockert und Stahlplatten leicht aufgedrückt, sodass Wasser in mehrere der vorderen Abteilungen eindringen kann. Insgesamt sind mindestens 5 der wasserdichten Sektionen betroffen. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß scheint die Situation zunächst kontrollierbar. Viele Passagiere nehmen die Kollision kaum wahr oder deuten sie als leichte Erschütterung. Einige berichten von einem Kratzen oder Schleifen, andere bemerken lediglich, dass die Maschinen stehen. An Deck wird es stiller, aber es entsteht keine Panik. Unter Deck zeigt sich ein anderes Bild. In den vorderen Kesselräumen dringt Wasser ein, zunächst langsam, dann zunehmend stärker. Die Besatzung beginnt sofort mit Gegenmaßnahmen, schließt Schotten, überprüft Schäden, meldet die Situation weiter. Thomas Andrews, der Konstrukteur des Schiffes, wird hinzugezogen, um das Ausmaß zu beurteilen. Innerhalb kurzer Zeit wird klar, dass mehr Abteilungen betroffen sind, als das System ausgleichen kann. Gegen Mitternacht liegt eine erste Einschätzung vor. Die Titanic wird sinken. Nicht sofort, aber unausweichlich. Das Wasser steigt von Abteilung zu Abteilung, genau entlang der konstruktiven Grenze, die im Normalfall keine Rolle spielen sollte. Die Schotten halten, aber das Wasser findet seinen Weg darüber hinweg. Auf der Brücke und in den Führungsbereichen beginnt nun ein anderer Ablauf. Kapitän Edward Smith lässt die Funker Jack Phillips und Harold Bright Notrufe senden. Die ersten CQD-Signale gehen kurz nach 0.15 Uhr hinaus, später ergänzt durch das noch relativ neue SOS. Bright hatte Phillips noch vorgeschlagen, das neue Signal zu verwenden, weil dies vielleicht ihre erste und letzte Gelegenheit sei, es in einem echten Notfall zu senden. Gleichzeitig wird damit begonnen, die Rettungsboote klarzumachen. Die Passagiere werden zunächst noch zurückhaltend informiert, viele verstehen die Situation noch nicht. Die Zeit zwischen der Kollision und diesen Entscheidungen ist kurz, aber entscheidend. Weniger als eine Stunde trennt den Moment, in dem der Eisberg gesichtet wird, von der Erkenntnis, dass das Schiff verloren ist. Alles, was zuvor als stabil und kontrollierbar galt, beginnt sich in dieser Zeit neu zu ordnen. Nicht sichtbar für alle, aber unumkehrbar. Was bis dahin wie ein technisches Problem behandelt wird, bekommt in den Minuten nach Mitternacht eine eindeutige Form. Thomas Andrews geht die vorderen Abteilungen selbst ab, lässt sich den Wasserstand melden und rechnet anhand der Konstruktion durch, wie lange das Schiff noch schwimmfähig bleibt. Die Titanic ist so ausgelegt, dass sie 4 geflutete Abteilungen ausgleichen kann. Jetzt sind es mindestens 5. Die vordersten Sektionen nehmen Wasser auf, der Bug senkt sich langsam ab und damit verändert sich der Winkel, in dem das Wasser gegen die Schotten drückt. Es steigt nicht nur, es arbeitet sich weiter nach hinten. Die Konstruktion funktioniert, aber sie funktioniert innerhalb ihrer Grenzen. Gegen 0.05 Uhr gibt Captain Smith die Anweisung, die Rettungsboote vorzubereiten. Die Besatzung beginnt, die Persenlinge zu entfernen, Davits auszuschwenken, Boote auszurüsten. Es ist ein geübter Ablauf, aber kein häufig praktizierter. Eine vollständige Evakuierung ist nie realistisch durchgespielt worden. Viele Crewmitglieder kennen ihre Position, aber nicht den Ernstfall. Gleichzeitig werden Stewards in die Kabinen geschickt, um Passagiere zu wecken und an Deck zu bringen. Die Informationen bleiben vage. Man spricht von Vorsichtsmaßnahmen, von einem möglichen Transfer auf ein anderes Schiff. Die ersten Boote werden gegen 0.45 Uhr zu Wasser gelassen. Boot Nummer 7 an Steuerbord verlässt das Schiff mit etwa 28 Menschen, obwohl es für 65 ausgelegt ist. Kurz darauf folgt Boot Nummer 5 mit rund 40 Personen. Diese Unterbelegung ist kein Einzelfall. Viele Passagiere zögern, ein scheinbar sicheres Schiff gegen ein kleines offenes Boot in der Nacht zu verlassen. Die Situation wirkt widersprüchlich. Das Schiff liegt ruhig, die Beleuchtung funktioniert, die Musik spielt noch im Hintergrund, während gleichzeitig Boote zu Wasser gelassen werden. Die Anweisung Frauen und Kinder zuerst wird unterschiedlich umgesetzt. Auf der Backbordseite interpretiert zweiter Offizier Lightoller sie streng. Er lässt ausschließlich Frauen und Kinder in die Boote, Männer bleiben zurück, selbst wenn Plätze frei sind. Auf der Steuerbordseite handhabt Murdoch die Regel flexibler. Dort werden, wenn keine Frauen mehr in unmittelbarer Nähe sind, auch Männer zugelassen, um die Boote nicht halb leer abfahren zu lassen. Diese Unterschiede entstehen nicht aus Chaos, sondern aus Interpretation. 2 Offiziere, 2 Lesarten derselben Anweisung. Währenddessen verschärft sich die Lage unter Deck. Die vorderen Kesselräume müssen nach und nach geräumt werden, weil das Wasser steigt. Ingenieure und Heizer arbeiten weiter, solange es möglich ist, um die Stromversorgung aufrechtzuerhalten. Pumpen werden aktiviert, aber sie sind gegen die eindringende Wassermenge wirkungslos. Das Schiff verliert langsam, aber kontinuierlich Auftrieb im Bugbereich. Gegen 1 Uhr ist die Neigung bereits spürbar, wenn auch noch nicht dramatisch. An Deck verändert sich die Stimmung schrittweise. Die anfängliche Unsicherheit weicht einer vorsichtigen Erkenntnis, dass es sich nicht um eine Übung handelt. Familien werden getrennt, weil Männer zurückbleiben müssen oder sollen. In der 3. Klasse verzögert sich der Zugang zu den oberen Decks teilweise, weil Wege unklar sind oder zunächst verschlossen bleiben. Einige Passagiere finden den Weg schnell, andere verlieren Zeit. Es entstehen keine einheitlichen Szenen, sondern viele parallele Abläufe, die sich nicht koordinieren lassen. Gegen 1.15 Uhr sind mehrere Boote bereits weg, andere werden weiter vorbereitet. Die Schräglage nimmt zu, wenn auch noch moderat. Der Bug liegt tiefer, das Wasser erreicht bereits Bereiche, die zuvor trocken waren. Gleichzeitig bleibt das Heck zunächst erhöht und stabil, was den Eindruck verstärkt, dass noch Zeit ist. Diese Wahrnehmung ist trügerisch. Das System, das für Stabilität sorgt, arbeitet jetzt gegen das Schiff, weil die Gewichtsverlagerung den Prozess beschleunigt. Die Funker senden weiterhin Notrufe, jetzt in kürzeren Abständen. Antworten gehen ein, aber die Entfernungen sind zu groß. Die Carpathia meldet sich und nimmt Kurs auf die Titanic, benötigt jedoch mehrere Stunden, um die Position zu erreichen. Andere Schiffe reagieren nicht oder befinden sich außerhalb der Reichweite. Die Titanic ist nicht isoliert, aber sie ist allein genug, dass unmittelbare Hilfe nicht möglich ist. Um 1.30 Uhr wird deutlich, dass die Zeit nicht mehr ausreichen wird, um alle Menschen von Bord zu bringen. Noch immer sind nicht alle Boote gefüllt. Einige werden weiterhin mit weniger als der vorgesehenen Kapazität zu Wasser gelassen. Gleichzeitig steigt die Anzahl der Menschen unter Deck, die jetzt aktiv versuchen, einen Platz zu bekommen. Die Ordnung, die zuvor durch Klassen, Routinen und klare Abläufe definiert war, beginnt sich aufzulösen. Sie verschwindet nicht abrupt, sondern verliert schrittweise ihre Verbindlichkeit. Zwischen 1.40 Uhr und 2 Uhr beschleunigt sich die Entwicklung. Der Bug taucht weiter ab, Wasser erreicht die vorderen Decks. Die Schräglage wird deutlich spürbar, nicht mehr nur als leichte Neigung, sondern als physische Veränderung des Raumes. Gegenstände beginnen zu verrutschen, Bewegungen werden unsicherer. Die letzten Boote werden vorbereitet und zu Wasser gelassen. Einige gehen fast voll, andere wieder nicht. Entscheidungen werden schneller getroffen, oft unter unklaren Voraussetzungen. In dieser Phase existieren Ordnung und Chaos nebeneinander. Befehle werden gegeben, Boote werden besetzt, Funkmeldungen gesendet. Gleichzeitig entstehen Lücken, Missverständnisse, Verzögerungen. Das Schiff folgt keinem einheitlichen Ablauf mehr, sondern vielen gleichzeitig, die sich überlagern. Die Konstruktion, die für Stabilität gedacht war, bestimmt jetzt den Ablauf des Untergangs. Die Organisation, die für Sicherheit sorgen sollte, stößt an ihre Grenzen. Die Situation ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr offen. Sie entwickelt sich in eine Richtung, die sich nicht mehr korrigieren lässt. Alles, was jetzt geschieht, geschieht innerhalb eines Zeitfensters, das bereits zu klein geworden ist. Gegen 2 Uhr ist klar, dass die verbleibende Zeit nicht mehr reicht, um alle Menschen von Bord zu bringen. Das Schiff liegt bereits deutlich nach vorn geneigt im Wasser und alles, was sich noch bewegt, verlagert sich zwangsläufig nach Achtern. Wege, die zuvor getrennt waren, beginnen sich aufzulösen, weil die räumliche Ordnung nicht mehr funktioniert. Wer noch an Deck kommt, landet nicht mehr in einem strukturierten System aus Klassen und Zuständigkeiten, sondern in einer Situation, die sich physisch verändert. Die letzten regulären Boote sind zu diesem Zeitpunkt bereits weg. Was jetzt folgt, sind improvisierte Lösungen. Die faltbaren Klappboote werden unter Bedingungen vorbereitet, für die sie nicht gedacht sind. Eines von ihnen wird nicht mehr kontrolliert zu Wasser gelassen, ein anderes treibt später Kiel oben. Die Differenz zwischen geplantem Ablauf und tatsächlichem Geschehen wird hier greifbar. Das System, das bis kurz zuvor noch funktioniert hat, verliert seine Form nicht auf einmal, sondern in einzelnen Schritten, die sich nicht mehr zusammenführen lassen. Unter Deck arbeiten die Ingenieure weiter. In den Kessel- und Maschinenraum wird die Stromversorgung so lange wie möglich aufrechterhalten. Das Licht an Deck bleibt deshalb länger stabil, als es unter den Bedingungen zu erwarten wäre. Während sich im vorderen Teil des Schiffes Wasser bereits durch mehrere Abteilungen bewegt, sind oben noch beleuchtete Räume zu sehen. Treppenhäuser, Decks, in denen sich Menschen orientieren können. Diese Gleichzeitigkeit von Funktion und Zusammenbruch ist kein Zufall. Es ist das Ergebnis bewusster Entscheidungen im Maschinenraum. Im Funkraum setzen Phillips und Bright ihre Arbeit fort. Notrufe werden weiter gesendet, obwohl die Situation an Bord längst jede Priorität verschoben hat. CQD und SOS gehen weiterhin hinaus, in kurzen Abständen mit Positionsangaben, die immer dringlicher werden. Es ist eines der letzten Bereiche, in denen noch nach einem klaren Ablauf gearbeitet wird. Erst als die Lage im Schiff selbst unmittelbar wird, verlassen sie ihren Platz. Zwischen etwa 2.10 Uhr und 2.15 Uhr verändert sich das Verhalten des Schiffes spürbar. Der Winkel nimmt zu, Bewegungen werden unsicher und der vordere Teil verschwindet weiter im Wasser. Gleichzeitig hebt sich das Heck immer stärker an. Die Propeller treten teilweise aus dem Wasser. Die Geräuschkulisse verändert sich. Die gleichmäßige Arbeit der Maschinen, die über Tage hinweg den Takt vorgegeben hat, bricht weg. Übrig bleiben einzelne Geräusche, Metall, Wasser, Stimmen. Ohne die Ordnung, die sie zuvor zusammengehalten hat. Gegen 2.17 Uhr fällt die elektrische Beleuchtung aus. Dieser Moment ist abrupt und eindeutig. Das Schiff liegt nicht mehr als beleuchteter Raum im Dunkeln des Atlantiks, sondern wird selbst Teil dieser Dunkelheit. Orientierung entsteht jetzt nicht mehr durch Licht, sondern durch das, was man noch greifen oder hören kann. Gleichzeitig nimmt die Neigung weiter zu. Flächen, die eben noch begehbar waren, werden zu schrägen Ebenen, auf denen sich kaum noch stehen lässt. Für die letzten Minuten gibt es keine einheitliche Wahrnehmung. Ein Teil der Überlebenden beschreibt, dass der Rumpf unter der Belastung bricht. Andere nehmen einen solchen Bruch nicht bewusst wahr. Die heutige Auswertung der Wrackteile spricht dafür, dass es zu einer strukturellen Trennung gekommen ist, während das Schiff bereits stark aufgerichtet war. Für die Menschen an Bord bedeutet das keine klar erkennbare Sequenz, sondern eine Phase, in der sich Bewegung und Orientierung vollständig auflösen. Parallel dazu hält sich die Erzählung vom Orchester, das bis zuletzt spielt. Belegt ist, dass Musiker während der Evakuierung eingesetzt werden, um Ruhe zu bewahren. Welche Stücke gespielt werden und wie lange, lässt sich nicht eindeutig festlegen. Aussagen dazu gehen auseinander. Was sich festhalten lässt, ist die Funktion. Musik als Versuch, Ordnung in einer Situation aufrechtzuerhalten, in der sie faktisch bereits verloren geht. In den letzten Momenten konzentriert sich alles auf das Heck. Der Winkel erreicht eine Position, in der ein Verbleib kaum noch möglich ist. Menschen verlieren Halt, rutschen, springen oder werden vom Schiff getrennt, als sich die Struktur weiter verändert. Kurz darauf verschwindet auch dieser Teil im Wasser. Gegen 2.20 Uhr ist die Titanic vollständig untergegangen. Der Übergang ist dabei kein langsames Verschwinden. Es ist ein abrupter Zustand. Das Schiff ist nicht mehr da. Die Geräusche, die zuvor den Raum gefüllt haben, brechen ab oder verlagern sich. Übrig bleibt eine Fläche aus Wasser, in der sich einzelne Stimmen, Bewegungen und Körper verteilen. Alles, was das Geschehen bis dahin strukturiert hat, Technik, Raum, Licht, Organisation, ist in diesem Moment nicht mehr vorhanden. Als das Schiff verschwindet, bleibt kein Übergang. Der Raum, in dem sich bis eben noch alles abgespielt hat, ist einfach nicht mehr da. Zurück bleiben die Boote und das Wasser. Die Temperatur liegt knapp unter dem Gefrierpunkt, etwa bei minus 2 Grad. In diesem Wasser verliert ein Mensch innerhalb weniger Minuten die Fähigkeit, sich zu bewegen. Viele der Menschen, die beim Untergang noch lebend ins Wasser gelangen, sterben nicht durch Ertrinken, sondern durch Unterkühlung. In den Aussagen der Überlebenden kehrt ein Detail immer wieder. Die Schreie beginnen gleichzeitig, laut, chaotisch, aus allen Richtungen. Und sie werden in kurzer Zeit weniger. Die Boote treiben zunächst auseinander. Einige halten Abstand aus Angst, von Menschen im Wasser überrannt zu werden. Andere, weil sie selbst instabil sind oder nur knapp bemannt. Die Situation ist nicht einheitlich. In Boot 6, in dem Margaret Brown sitzt, entsteht früh ein Konflikt darüber, ob man zurückrudern soll. Brown gehört zu denen, die darauf drängen, umzukehren und Menschen aufzunehmen. Der Quartermaster Robert Hitchens, der das Boot führt, widerspricht. Die Diskussion steht stellvertretend für eine grundsätzliche Entscheidung, die in dieser Nacht mehrfach getroffen wird. Risiko gegen Distanz. Die meisten Boote entscheiden sich für Distanz. Eine der wenigen Ausnahmen ist Boot 14 unter der Leitung von 5. Offizier Harold Lowe. Er organisiert zunächst, dass mehrere Boote ihre Insassen umverteilen, um Platz zu schaffen, und rudert dann zurück zur Unglücksstelle. Zu diesem Zeitpunkt ist das Wasser bereits ruhig geworden. Was zuvor Stimmen waren, ist jetzt weitgehend still. Lowe und seine Crew finden noch Menschen im Wasser und ziehen einige an Bord. Aber die Zahl derjenigen, die noch gerettet werden können, ist gering im Vergleich zu denen, die bereits gestorben sind. Die Entscheidung zurückzukehren bleibt eine Ausnahmehandlung und kein Standard. Für viele der Namen, die die Reise bis hierhin begleitet haben, endet die Geschichte in dieser Phase endgültig. Kapitän Edward Smith gehört dazu. Er wird nicht unter den Geretteten geführt. Die Aussagen zu seinen letzten Minuten sind widersprüchlich, aber sie verorten ihn bis zuletzt im Bereich der Brücke und der Evakuierung. Es gibt kein inszeniertes Schlussbild, keine eindeutige Szene, nur die klare Tatsache, er verlässt das Schiff nicht in einem Boot. Auch Thomas Andrews wird nicht gerettet. Mehrere Zeugenaussagen beschreiben ihn noch spät in der Nacht an Bord, wie er Passagiere orientiert, beim Anlegen vom Schwimmwesten hilft und Informationen weitergibt. Der Mann, der die Konstruktion des Schiffes kannte wie kaum ein anderer, gehört zu denen, die seine letzte Phase vollständig miterleben. Andere Schicksale sind genauer überliefert. Isidor und Ida Strauss werden zuletzt gemeinsam gesehen. Als ihr ein Platz im Boot angeboten wird, entscheidet sie sich, nicht ohne ihren Mann zu gehen. Die Aussage des Stewards Alfred Crawford vor dem amerikanischen Untersuchungsausschuss hält ihre Worte fest. We have been living together for many years and where you go, I go. Diese Entscheidung ist nicht symbolisch gemeint, sondern konkret. Sie bleiben zusammen an Bord und sterben gemeinsam. Aus einer einzelnen Handlung wird später ein zentrales Bild der Erinnerung. Auch im Maschinen- und Funkbereich setzt sich diese Logik fort. Jack Phillips bleibt bis zuletzt an seinem Platz und sendet Notrufe, während sich die Situation im Schiff bereits auflöst. Er gehört zu den Toten. Harold Bright kann sich in der Endphase auf ein umgedrehtes Faltboot retten und wird später von einem anderen Boot aufgenommen. Zwei Menschen, die bis zuletzt dieselbe Aufgabe erfüllen, enden unterschiedlich. Nicht aufgrund einer Entscheidung, sondern aufgrund der letzten Minuten. Die Zahlen, die aus dieser Nacht hervorgehen, sind keine Schätzungen, sondern Ergebnis der nachträglichen Erfassung. Von den rund 2200 Menschen an Bord überleben etwa 700, während mehr als 1500 sterben. Das Verhältnis ist eindeutig. Etwa zwei Drittel der Menschen, die sich auf der Titanic befinden, kommen ums Leben. Diese Zahlen entstehen nicht durch einen einzelnen Moment, sondern durch die Summe vieler Entscheidungen. Zu wenig Boote, zu spät gefüllt, zu früh entfernt, zu selten zurückgekehrt. Während die Boote im Wasser treiben, ist die Carpathia bereits auf dem Weg. Ihr Kapitän Arthur Rostron lässt nach dem Empfang des Notrufs Kurs ändern und fährt mit maximal möglicher Geschwindigkeit durch ein Gebiet, in dem andere Schiffe wegen Eis gestoppt hatten. Gegen 4 Uhr erreicht sie die Position, an der die ersten Boote gesichtet werden. Das Licht der Carpathia ist für die Menschen in den Booten das erste stabile Orientierungssignal seit dem Untergang. Die Aufnahme der Überlebenden dauert mehrere Stunden. Die Boote werden nacheinander längsseits genommen, Menschen an Bord gezogen, Decken verteilt, heiße Getränke gereicht. Es ist kein dramatischer Moment, sondern ein langsamer Übergang von einer Extremsituation in einen Zustand, der zunächst nur eines ist. Sicher. Bis etwa 8.30 Uhr sind alle Boote aufgenommen. Die Zahl der Geretteten wird an Bord erfasst, Namen werden notiert, Listen entstehen. Gleichzeitig beginnt die Suche nach Angehörigen, nach bekannten Gesichtern, nach Antworten auf Fragen, die zu diesem Zeitpunkt noch niemand vollständig beantworten kann. Margaret Brown gehört zu denen, die in dieser Phase aktiv bleiben. Sie organisiert gemeinsam mit anderen Überlebenden Unterstützung für Passagiere der dritten Klasse, die alles verloren haben, sammelt Geld und hilft bei der Verteilung von Kleidung und Notwendigem. Aus einer Passagierin wird in kurzer Zeit eine Akteurin der unmittelbaren Nachsorge. Dieses Verhalten ist kein nachträglich erzähltes Detail, sondern Teil dessen, was sie schon während der Nacht in ihrem Boot getan hat. Als die Carpathia am 18. April 1912 New York erreicht, ist die Katastrophe bereits vorausgeeilt. Die ersten Nachrichten, die Europa und Amerika erreichen, sind widersprüchlich. Am 15. April melden Zeitungen noch, die Titanic sei beschädigt, aber schwimmfähig oder alle Passagiere seien gerettet. Erst am 16. April setzt sich die Information durch, dass das Schiff gesunken ist und die Verluste enorm seien. Zwischen Ereignis und Bericht liegt eine Phase, in der Unsicherheit selbst zur Nachricht wird. Mit der Ankunft der Überlebenden verschiebt sich die Perspektive endgültig. Aus einer Nacht auf dem Atlantik wird ein öffentliches Ereignis. Namen werden veröffentlicht, Geschichten gesammelt, Aussagen aufgenommen. Die Untersuchungsausschüsse beginnen noch im selben Jahr, Zeugenaussagen werden protokolliert, Abläufe rekonstruiert. Gleichzeitig entstehen bereits die ersten festen Bilder. Das Orchester, das bis zuletzt spielt, das Ehepaar Strauss, das zusammenbleibt, der Kapitän, der mit seinem Schiff untergeht, das Signal Frauen und Kinder zuerst als moralischer Rahmen der Evakuierung. Einige dieser Elemente sind gut belegt, andere werden vereinfacht, zugespitzt oder wiederholt, bis sie sich verselbstständigen. Damit beginnt eine zweite Geschichte, nicht mehr die des Schiffes selbst, sondern die dessen, was aus dieser Nacht gemacht wird. Aus einzelnen Entscheidungen werden Beispiele, aus widersprüchlichen Aussagen werden klare Narrative, aus komplexen Abläufen werden erinnerbare Szenen. Die Titanic verschwindet im Wasser und taucht gleichzeitig in einer Form wieder auf, die sich über Jahrzehnte hält. Atmen wir einmal durch. Svea wird uns zur Auflockerung ein paar kuriose und spannende Fakten über die Schifffahrt erzählen.
Blickt man auf ein Schiff, scheint zunächst alles eindeutig zu sein. Ein Rumpf, ein Aufbau, klare Linien, vielleicht ein Name am Bug. Eine Konstruktion, die darauf ausgelegt ist, Ruhe und Kontrolle auszustrahlen. Aber je länger man sich damit beschäftigt, desto deutlicher wird, dass vieles an einem Schiff genau das Gegenteil von dem ist, was es zu sein scheint. Das beginnt bereits unterhalb der Wasserlinie, in einem Bereich, den man im Normalfall nie zu Gesicht bekommt. Der charakteristische rote Anstrich, der bei vielen Schiffen sichtbar wird, sobald sie am Dock liegen, hat nichts mit Ästhetik zu tun. Seine Herkunft liegt in einem sehr konkreten Problem. Dem Bewuchs des Rumpfes durch Algen, Muscheln und Mikroorganismen. Dieses sogenannte Biofouling erhöht den Strömungswiderstand erheblich. Studien zeigen, dass ein stark bewachsener Rumpf den Treibstoffverbrauch um bis zu 20-30% steigern kann, während gleichzeitig Geschwindigkeit verloren geht. Historisch wurde dieses Problem durch Kupferplatten gelöst, deren toxische Oberfläche das Anhaften von Organismen verhinderte. Später gingen daraus Beschichtungen hervor, die Kupferoxide enthielten, daher die rötliche Färbung, die sich bis heute gehalten hat, auch wenn moderne Systeme zunehmend auf weniger umweltschädliche Technologien setzen. Was von außen wie ein Designmerkmal wirkt, ist in Wirklichkeit ein ökonomischer und physikalischer Schutzmechanismus. Ein paar Meter darüber beginnt die Zone, in der Technik und Wahrnehmung ineinander gehen. Die Titanic ist dafür ein besonders anschauliches Beispiel. Ihre vier Schornsteine sind zu einem der bekanntesten visuellen Merkmale des Schiffs geworden, obwohl nur drei von ihnen tatsächlich funktional waren. Der vierte Schornstein diente zwar teilweise zur Belüftung, war aber vor allem ein bewusst gesetztes Signal. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts stand die Anzahl der Schornsteine für Leistung, Größe und Sicherheit. Reedereien konkurrierten nicht nur über Geschwindigkeit oder Komfort, sondern auch über das Bild, das ihre Schiffe vermittelten. Die White Star Line entschied sich dafür, dieses Bild aktiv zu gestalten. Der vierte Schornstein war damit weniger ein technisches Bauteil als ein Versprechen. Eines, das visuell überzeugte, unabhängig davon, wie viel Substanz tatsächlich dahinter stand. Während solche Elemente nach außen Stabilität suggerieren, ist die eigentliche Konstruktion eines Schiffes darauf ausgelegt, flexibel zu sein. Ein Schiff ist kein starrer Körper, sondern ein System, das sich unter Belastung verändert. Große Containerschiffe können sich im Betrieb sichtbar durchbiegen. Dieser Effekt, der als Hogging oder Sagging bezeichnet wird, entsteht durch ungleichmäßige Gewichtsverteilung entlang der Schiffslänge. Hinzu kommt die seitliche Balance. Ladung, Treibstoff und Ballastwasser müssen so verteilt werden, dass der Schwerpunkt in einem stabilen Bereich bleibt. In bestimmten Situationen bedeutet das, dass ein Schiff bewusst leicht geneigt im Wasser liegt. Diese scheinbare Schieflage ist kein Fehler, sondern Teil der Kontrolle. Besonders kritisch wird es, wenn sich Flüssigkeiten innerhalb von Tanks frei bewegen können. Der sogenannte Free-Surface-Effekt kann den Schwerpunkt innerhalb kürzester Zeit verschieben und die Stabilität massiv beeinträchtigen. Ein Faktor, der bei mehreren Fährunglücken eine zentrale Rolle gespielt hat. Parallel zu dieser technischen, hochkomplexen Ebene existiert eine zweite, die sich nicht über Berechnung erschließt, sondern über Praxis, Tradition und Erwartung. Schiffe tragen Namen und diese Namen entstehen im Rahmen eines formalisierten Aktes, der Schiffstaufe. Diese Taufen sind historisch gut belegt und keineswegs nur folkloristische Rituale. Bereits in der Antike sind Weihehandlungen für Schiffe dokumentiert, etwa bei den Griechen und Römern, die ihre Schiffe Opfergaben darbrachten, um göttlichen Schutz zu erbitten. In der Neuzeit etabliert sich daraus eine zeremoniale Praxis, die bis heute Bestand hat. Eine benannte Person, häufig eine Patin, tauft das Schiff offiziell, traditionell durch das Zerschlagen einer Flasche am Bug. Der Übergang von Wein zu Champagner als Taufgetränk ist dabei erst im 19. Jahrhundert vollständig etabliert. Taufe markiert nicht nur die Indienststellung, sondern gilt in der maritimen Tradition als symbolische Geburt des Schiffes. Entsprechend stark ist die kulturelle Aufladung dieses Moments. In vielen Seefahrttraditionen gilt es als Unglück, ein Schiff ohne Taufe oder ohne konkret durchgeführtes Ritual in Betrieb zu nehmen. Daran schließt sich auch die Praxis des Umbenennens an, die historisch mit Vorsicht behandelt wird. Dokumentiert sind Rituale, bei denen der alte Name symbolisch gelöscht und der neue eingeführt wird, um das Schiff nicht mit dem Zorn der Meere oder in älteren Vorstellungen den Göttern auszusetzen. Auch wenn diese Praktiken heute nicht mehr im religiösen Sinne verstanden werden, sind sie als kulturelle Konvention weiterhin präsent. Parallel dazu entwickelt sich die sprachliche Personifikation. Insbesondere im Englischen wird das Schiff traditionell als She bezeichnet. Diese Praxis ist seit dem 18. Jahrhundert gut belegt und wird unter anderem mit der Vorstellung des Schiffs als schützendes, tragendes Element erklärt. Diese Verbindung aus Technik, Wahrnehmung und Bedeutung wird besonders deutlich, wenn man sich anschaut, was Schiffe tatsächlich transportieren. Neben den erwartbaren Gütern, Containern, Rohstoffen und Fahrzeugen gibt es eine Vielzahl von Transporten, die zunächst ungewöhnlich erscheinen. Schwerlastschiffe bewegen komplette Ölplattformen oder Kriegsschiffe über Ozeane hinweg. Halbtaucherschiffe können ihre Decks unter die Wasseroberfläche absenken, sodass große Strukturen auf sie aufschwimmen, bevor sie wieder angehoben und gesichert werden. In anderen Fällen werden vorgefertigte Gebäudeteile, ganze Züge oder lebende Tiere über weite Distanzen transportiert. Diese Formen des Transports folgen präzisen logistischen und technischen Regeln, wirken aber aus der Perspektive eines Außenstehenden oft erstaunlich. Je genauer man hinsieht, desto klarer wird, dass ein Schiff nicht einfach ein Objekt ist, das sich durch Wasser bewegt. Es ist ein Zusammenspiel aus physikalischen Anpassungen, wirtschaftlichen Entscheidungen, kulturellen Praktiken und visuellen Erwartungen. Elemente, die stabil erscheinen, sind flexibel konstruiert. Details, die dekorativ wirken, erfüllen konkrete Funktionen. Und Aspekte, die rein technisch sein könnten, sind oft bewusst inszeniert. Man sieht nicht mehr nur ein Schiff, sondern ein System, das ständig ausbalanciert wird. Zwischen Wasser und Gewicht, zwischen Funktion und Wahrnehmung, zwischen dem, was es ist und dem, was es darstellen soll. Es wird also auch dann spannend, wenn man nicht nur auf die Technik schaut, sondern auf die Geschichten, die daraus entstehen.
Noch bevor die Überlebenden New York erreichen, beginnt bereits der Versuch, aus einer Katastrophe einen überprüfbaren Ablauf zu machen. Die amerikanische Untersuchung startet am 19. April 1912 im Waldorf Astoria in New York, also nur 4 Tage nach dem Untergang. Später verlagern sich die Sitzungen nach Washington. Insgesamt umfasst die Senatsuntersuchung 18 Verhandlungstage mit 82 Zeugen. Ihr Ton ist von Anfang an ungewöhnlich scharf. Die Senatoren interessieren sich nicht für den Eisberg, sondern für alles, was die Katastrophe größer gemacht hat. Die zu hohe Geschwindigkeit trotz Warnungen, die unzureichende Bootorganisation, die widersprüchliche Evakuierung und die Rolle der Kalifornien, die Notsignale sah, aber nicht kam. Der britische Wreck Commissioner kommt wenige Monate später zu einem ähnlich nüchternen Ergebnis. In seinem Bericht vom 30. Juli 1912 hält Lord Mercy ausdrücklich fest, die Titanic sei durch die Kollision mit einem Eisberg verloren gegangen. Brought about by the excessive speed at which the ship was being navigated, also verursacht durch die übermäßige Geschwindigkeit, mit der das Schiff navigiert wurde. Das ist wichtig, weil es den Untergang aus dem Bereich des bloßen Unglücks herausholt. Der Eisberg bleibt der Auslöser, aber die Katastrophe entsteht aus Entscheidungen. Gerade die amerikanische Untersuchung ist dabei erstaunlich modern. Sie fragt nicht nur, was passiert ist, sondern wofür man daraus Regeln machen muss. Der Senatsbericht hält fest, dass die Titanic zwar Boote für 1176 Menschen hatte, aber nur 706 Personen in den Booten gerettet wurden. Er spricht von mangelnder Vorbereitung, chaotischer Bootsorganisation und davon, dass mehrere Boote ihre Kapazität nicht annähernd ausschöpften. Die Untersuchung benennt außerdem die ungleiche Überlebensverteilung zwischen den Klassen. In der Auswertung des Senats wurden etwa 60% der Passagiere der ersten Klasse gerettet, aber nur rund 25% der dritten Klasse. Das ist kein Nebenaspekt, sondern einer der Punkte, an denen die Titanic vom technischen Versagen in die soziale Wirklichkeit kippt. Dass ein Schiff zu wenig Boote hat, ist ein Konstruktionsproblem. Dass selbst diese Boote nicht voll ablegen und bestimmte Gruppen schlechter an Deck gelangen, ist ein Organisations- und Klassenproblem. Die Folgen dieser beiden Untersuchungen sind deshalb auch nicht nur symbolisch. Die Titanic wird zu einem Wendepunkt der maritimen Sicherheitsarchitektur. 1914 wird als direkte Reaktion die erste internationale Safety of Life at Sea-Konvention verabschiedet. SOLAS beschreibt unter anderem klare Standards für Rettungsmittel, Funkkommunikation und Sicherheit auf See fest. Parallel dazu zieht auch die amerikanische Gesetzgebung Konsequenzen. Der Radio Act von 1912 verlangt eine bundesweite Lizenzierung der Funker und konstante Funkbereitschaft für Notsignale. Das ist kein kleiner technischer Nachtrag, sondern eine direkte Antwort auf ein Problem, das in der Titanic-Nacht tödlich wurde. Funk war vorhanden, aber nicht als lückenlose Sicherheitsinfrastruktur gedacht. Ebenfalls 1914 entsteht als direkte Folge der Katastrophe die International Ice Patrol, deren Aufgabe bis heute darin besteht, Eisberggefahr im Nordatlantik zu überwachen und an die Schifffahrt zu melden. Die Titanic verändert also nicht nur Vorschriften auf dem Papier, sondern auch die tägliche Praxis auf See. Und dann beginnt etwas, das fast genauso hartnäckig ist wie die Erinnerung an die Nacht selbst. Der Versuch, den Untergang umzudeuten. Einer der zähesten Mythen ist die sogenannte Olympic Switch Theorie. Sie behauptet, die beschädigte Olympic sei heimlich mit der Titanic vertauscht und dann absichtlich versenkt worden, um Versicherungsbetrug zu begehen. Der Reiz dieser Geschichte liegt auf der Hand. Sie ersetzt Kette von Fehlern, Überforderungen und strukturellem Versagen durch einen klaren Plan. Genau deshalb ist sie so attraktiv. Historisch hält sie aber nicht stand. AP hat die Behauptung 2023 noch einmal systematisch geprüft und als falsch bewertet. Die Begründung ist simpel und stark zugleich. Das Wrack der Titanic liegt identifizierbar auf dem Grund des Nordatlantiks und maritime Historiker halten einen heimlichen Austausch beider Schiffe für praktisch unmöglich. Die Verschwörung klingt elegant, aber sie scheitert an Material, Logistik und Quellenlage. Fast noch berühmter ist die Geschichte vom Roman, der die Katastrophe angeblich vorhergesagt habe. Gemeint ist Morgan Robertsons Novelle Futility von 1898, in der ein Riesenschiff namens Titan im Nordatlantik nach einer Kollision mit einem Eisberg sinkt. Die Parallelen zur Titanic sind real und deshalb bis heute faszinierend. Ein gewaltiger Ozeandampfer, zu wenig Rettungsboote, hohe Geschwindigkeit, ein Eisberg im April. Royal Museums Greenwich weist genau auf diese auffälligen Überschneidungen hin. Aber aus Ähnlichkeit wird noch keine Prophezeiung. Robertson schreibt keine Vision, sondern eine Fiktion, die mit den technischen Träumen und maritimen Größenfantasien seiner eigenen Zeit arbeitete. Gerade weil die Schifffahrt der Jahrhundertwende bereits auf immer größere und schnellere Liner zusteuerte, wirken manche Parallelen im Rückblick unheimlicher, als sie es in der Entstehung waren. Futility ist deshalb weniger ein Beweis für Vorsehung als ein Beispiel dafür, wie Kultur manchmal Entwicklungen spürt, bevor sie sich in der Realität auf katastrophale Weise verdichten. Mit den Jahrzehnten wird aus dem Untergang dann endgültig eine Erzählmaschine. 1958 macht Roy Ward Baker's A Night to Remember aus Walter Lords Buch einen Film, der bis heute als einer der nüchternsten und historisch ernsthaftesten Titanic-Verfilmungen gilt. 1997 verwandelt James Camerons Titanic dieselbe Geschichte in ein globales Popkulturereignis. Der Film bekommt 14 Oscar-Nominierungen und gewinnt 11, darunter den Preis für den besten Film. Beide Werke tun etwas sehr Unterschiedliches. A Night to Remember ordnet, rekonstruiert und erklärt. Camerons Titanic emotionalisiert, verdichtet und prägt Bilder, die für Millionen Menschen heute stärker sind als jede Zeugenaussage. Der Treppenaufgang, das auseinandergerissene Paar, die Musiker, das große Heck im schwarzen Wasser. All das ist längst nicht mehr nur Geschichte, sondern ikonische Erinnerung. Die Titanic ist nicht bloß untersucht worden, sie ist verfilmt, verklärt, korrigiert, wiedererzählt und damit immer wieder neu gebaut worden. Das bedeutet nicht, dass die Wahrheit verloren geht, aber sie konkurriert seit 1912 mit etwas, das oft stärker wirkt als Fakten. Mit erinnerbaren Formen. Die beiden Untersuchungen wollten festhalten, was tatsächlich geschah. Die Nachwelt wollte wissen, was diese Katastrophe bedeutet. Aus dieser Spannung leben bis heute fast alle Titanic-Erzählungen. Manche suchen technische Lehren, manche Schuldige, manche Heldengeschichten, manche dunkle Pläne im Hintergrund. Und manche einfach nur das Bild eines Schiffes, das im völligen Vertrauen auf seine eigene Moderne in einer Nacht fährt, die dieses Vertrauen nicht teilt. Genau deshalb ist die Titanic nicht nur ein Untergang, sondern ein Wendepunkt. Für das Seerecht, für die Sicherheit auf See, für die Mediengeschichte. Und für die Art, wie wir aus realem Schrecken etwas machen, das erzählbar bleibt. Ja, jetzt habe ich ja quasi, jetzt hast du den Film ja gesehen. Ohne Leonardo DiCaprio, den brauchen wir aber auch gar nicht. Aber wenn du das jetzt so anhörst und du wärst damals mitgefahren, was wäre für dich der schlimmste Platz gewesen? Wenn du unten im Maschinenraum bist, als das Wasser reinkommt, wenn du auf der Brücke bist, als jemand, der es organisieren muss, oder als Passagier? Was glaubst du, für wen war die Nacht am abgefucktesten? Das ist doof. Was war für alle scheiße, wenn sie sterben?
War ich so eine schwierige Frage. Das ist, also unter Deck glaube ich, dass es super gruselig ist, weil du, vielleicht wenn du dann auch das Gefühl hast, du kommst nicht raus und es ist alles super unorganisiert und du hast irgendwie vielleicht auch nicht so den Kontakt zu den Leuten, die das organisieren. Ich glaube, dann hätte ich richtig Panik gehabt, weil wenn das dann auch anfängt, sich zu verschieben, also das Schiff oder beziehungsweise in Schräglage so zu geraten, dass sogar irgendwie Gegenstände verrücken und so. Ich glaube, da hätte ich dann die Opossumsposition eingenommen, hat mich in die Ecke gelegt und geweint, weil ich glaube, das ist so aussichtslos. An Deck war ja auch in der Geschichte zu hören, dass es halt irgendwie die ganze Zeit relativ entspannt wirkte erst. Ne? Also ich glaube, dass dann der Umschwung dazu, dass es da wirklich stressig wird, das war wenigstens sichtbar. So. Ich glaube, wenn du auf dem, sagen wir mal, du bist auf einem der ersten Boote, auf den Rettungsbooten, fährst so gerade ein bisschen weg und weißt zum Beispiel, okay, mein Vater ist noch auf dem Schiff, aber ich bin mit meiner Mutter und meinen Geschwistern oder so. Und dann siehst du, wie das sinkt und du weißt nicht, ob die anderen Personen, die mit dir gereist sind, irgendwie es auch geschafft haben. Das glaube ich. Also ich glaube, das und unser Deck ist schon die krasse Situation, oder? Wie siehst du das?
Ich glaube, wenn du so dritte Klasse fährst, bist du irgendwie so nicht am Tages, es war nachts, aber bist du irgendwie unten drin. Und hatten ja auch eine Story mit drin, dass natürlich dann auch da ein bisschen, ja, wurde musiziert, bestimmt auch ein bisschen was getrunken. Vielleicht hast du da so einen guten Abend und es rumpelt plötzlich und passiert erstmal nichts. Bis dann irgendwann mal jemand kommt von den Stewards und dich quasi versucht zu wecken oder zu warnen. Und dann musst du aber hoch, dann sind aber Bereiche abgesperrt, weil du ja nicht vor oder weil nicht vorgesehen ist, dass du auf die höheren Ebenen kommst. Und dann musst du erstmal diesen Weg frei bekommen. Andererseits wussten die halt beim, ihr müsst hochkommen, wussten ja schon, was genau gerade passiert. Oder war es vielleicht relativ entspannt da unten? Dass sie einfach nur sagen, hier müssen alle hoch, das ist eine Vorsichtsmaßnahme. Ja, dann lässt du dir halt ein bisschen Zeit, weißt nicht, was ist, und kommst oben an und siehst, alle Boote fahren weg mit noch reicheren Leuten als du selbst. Das ist. Wird dann im Nachhinein oder im Moment, wo du merkst, dass es aussichtslos halt sehr schlimm. Und ich glaube, im Maschinenraum hätte ich es auch schlimm gefunden, wenn du vorne stehst und du weißt, das Wasser kommt genau hier rein, ich muss aber weiter schaufeln, damit die oben Licht haben.
Ja, das ist auch richtig krass.
Weil du musst ja einfach überlegen, du bist ja auf dem Atlantik. Und sobald das Licht ausgeht, du siehst einfach nichts mehr. Ist ja einfach nur schwarz dort, ne? Da ist ja gar nichts.
Mhm.
Das haben wir in der Terror-Folge ja auch. Geiler Sternenhimmel wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie der Mond in der Nacht war. Wenn er gut geleuchtet hat, dann hast du vielleicht dann auf Deck so ein bisschen Reflektionen gehabt, aber sonst ist es einfach nur schwarz. Und dann siehst du, also vielleicht hatten die dann Taschenlampen mit oder Laternchen in den Booten. Und wenn du dann aber dann auf dem Boot sitzt, weiß nicht, wenn die so um 0.50 Uhr ging es, glaube ich, los mit den Booten, ne, oder um 1 Uhr. Und die Carpathia, die kam erst um 4 Uhr an. Das heißt, du bist 3 Stunden im Nichts und weißt nicht, ob jemand kommt, bis du irgendwann in der Ferne so ein Licht von einem anderen Schiff siehst. Ich glaube, das ist genauso schlimm, wie unten zu wissen im Maschinenraum, dass du jetzt einfach nur schaufelst, damit die oben noch ein bisschen was sehen können.
Das ist so krass.
Also ich glaube, am liebsten wäre ich ein Kind gewesen auf der Titanic.
Warum?
Dann wäre ich zuerst auf ein Boot gekommen und hätte überlebt. So im Boot von Margaret Brown, die scheint ja ganz cool zu sein. Stell dir mal vor, das ist auch so ein Boss-Move irgendwie. Du bist dann auf dem Schiff mit allen Überlebenden. Alle sind wahrscheinlich total geschockt, in Panik. Und die kommt dann rum mit einem Klingelbeutel und sagt, ja, gib mal Geld. Wir spenden gerade für Leute, die alles verloren haben.
Ja.
Und du denkst so, okay, wer weiß, was die anderen Leute verloren haben. Da gibt's ja auch so die wildesten Verschwörungstheorien von besonderen Dingen, die mit an Bord waren. Eine Mumie zum Beispiel.
Wirklich?
Ja, das quasi. Ich glaube, der Fluch der Mumie soll die Titanic zum Untergang gebracht haben. Und wenn du dann halt nachts einfach nur kurz an Deck gehen sollst, aus Vorsichtsmaßnahme, dann machst halt nicht den Schiffssafe auf und nimmst da deinen Schmuck mit, oder? Das heißt, die haben ja auch ordentlich Wert verloren und geben dann eben noch Geld ab für die Passagiere der dritten Klasse. Also ist natürlich die Frage, kam überhaupt was zusammen? Ich habe jetzt nichts gelesen von wegen, dass es ausreichend war für alle, aber das finde ich ist schon ein Boss-Move von der Mrs. Brown.
Voll, weil wenn man ja selber auch in der Situation ist, also ich glaube, das ist halt oft in solchen Heldengeschichten, dass man denkt so, ja klar, macht ja Sinn, so, ne, wenigstens hat sie drüber nachgedacht, die anderen nicht zurückzulassen. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen, ich kann das gar nicht einschätzen, wie ich reagieren würde. Also wenn ich jetzt so, keine Ahnung, sage mal, ich weiß nicht, ich glaube 60 Leute war die Kapazität von so einem Boot, 65, und ich bin da irgendwie mit 30 bis 40 Leuten drauf. Wir fahren da gerade schon von weg, so. Ich habe meine Familie bei mir oder so.
Und wir erstmal froh,
glaube ich. Wie klar sind die Aussagen so, okay, wie sicher ist es dann da zurück? Ich weiß halt nicht, ich habe keine Ahnung von Schifffahrten. Also war das irgendwie nochmal, so, ich meine hier irgendwie die Wasseroberfläche war ziemlich glatt und so, ne? Aber wenn da so eine riesige Panik ausbricht und die Leute vielleicht auch irgendwie dann hektisch da umherschwimmen und irgendwie versuchen, die Boote reinzuziehen und so, auch gruselig, so, ne? Aber natürlich ist es extrem cool, dass sie die retten wollte. Dass ein paar Leute noch gerettet werden konnten.
Wobei man natürlich jetzt auch sagen muss, wenn sie als Erstklasse-Passagierin wird geweckt und noch relativ geordnet zum Boot geführt. Das heißt, das Schiff steht noch da, es leuchtet noch, alles ist ja noch ganz normal, ist noch gar keine panische Situation, weil es ist ja noch nichts. Ne? Das Schiff ist vielleicht ganz leicht vorne schräg, weil ein bisschen Wasser drin ist. Aber sie kann wahrscheinlich in Ruhe in das Boot steigen und weiß noch gar nicht. Ja, also die hat auch gar keinen Panikmodus, wird gesagt.
Mhm.
Und wird dann vielleicht als eine der Ersten, weil sie halt eine Frau aus der ersten Klasse ist, mit reingelassen, sitzt im Boot und kann halt von außen dann gucken, was da passiert.
dann sagt sich wahrscheinlich auch einfacher, kann man das zurückfahren, lass noch ein paar Leute aufnehmen, wir haben ja Platz. Als wenn du, wenn das Schiff schon, du stehst schon da an Deck und rutschst aus, weil es schräg liegt, hast eh, also bist einer, der schon alles aufgegeben hat, um aus Irland nach New York zu kommen. Du weißt so, alles, was du hast, so ein einzelner Koffer ist unten weg und alle Boote sind weg und du bist an Deck. Und wenn du dann irgendwie auf so ein Faltboot noch kommst, dann denkst du auch erstmal nur, durchatmen und paddelst dann nicht mehr rum, glaube ich. Also sie hatte einfach ihre Ausgangslage, ohne es jetzt kleinreden zu wollen, was sie getan hat, aber ich glaube, ihre Ausgangslage war wahrscheinlich deutlich entspannter als von jemandem, der jetzt später an Deck angekommen ist, weil sie eben dann doch das Privileg hatte, im Rahmen der Ordnung aufs Boot zu kommen und nicht im Chaos.
Ja, voll.
Übrigens zum Thema Titanic, ich hatte ja schon eingangs gesagt, einige Themen haben wir ausgelassen oder wenn ich es rausgeschnitten habe, dann habe ich es jetzt gesagt, dass wir einige Themen auch rauslassen wollten und mussten. Und vieles ist ja auch schon bekannt gewesen. Aber was sehr spannend ist und was man nicht überall liest oder hört, das könnt ihr in einem anderen Podcast hören, für den ich hier mal kurz Werbung mache, Food Crimes. Da gibt es eine Folge, da wird auch über das letzte Abendbrot auf der Titanic gesprochen. Da gibt es eine Folge, wo es darum geht, was wurde vorm Untergang in den Klassen zum Abendbrot serviert. Und es waren sehr interessante Snacks.
Erstens, die Schiffe sind unten rot, damit sie nicht wie schwimmende Buffets wirken. Der rote Anstrich enthält traditionell Kupferverbindungen, die verhindern, dass sich Muscheln, Algen und andere Organismen am Rumpf festsetzen. Ohne diesen Schutz würde ein Schiff langsamer werden, mehr Treibstoff verbrauchen und im Extremfall kaum noch steuerbar sein.
Zweitens. Die Titanic hatte einen Schornstein, der einfach nur gut aussehen sollte. Der vierte Schornstein war größtenteils Attrappe und diente vor allem der Symmetrie und dem Prestige. Ein bisschen wurde er zur Belüftung genutzt, aber seine eigentliche Funktion war Größe und Macht ausstrahlen.
Drittens. Schiffe fahren absichtlich schief und das ist ein gutes Zeichen. In Kurven neigen sich Schiffe leicht zur Seite, ähnlich wie ein Motorrad, das sich in die Kurve legt. Diese Krängung stabilisiert das Schiff und verhindert, dass es unkontrollierbar nach außen driftet.
Viertens. Ein Schiff umzubenennen gilt als Unglück, außer man löscht den alten Namen. In der Seefahrtstradition muss der alte Name symbolisch aus allen Registern entfernt und in einer Zeremonie vergessen werden. Erst danach darf ein neuer Name vergeben werden. Sonst, so der Glaube, bringt man das Schiff in Gefahr.
Fünftens. Frachtschiffe transportieren Dinge, die klingen wie aus einem Fiebertraum. Neben Autos oder Containern werden auch komplette Bohrinseln, lebende Tiere, Achterbahnen oder sogar ganze Häuser verschifft. Die globale Logistik ist so absurd effizient, dass selbst die verrücktesten Ladungen ihren Weg über die Ozeane finden.
Es gibt keinen klaren Moment, an dem diese Nacht kippt. Kein Signal, das sagt, jetzt ist es passiert. Nur ein Schiff, das weiterfährt. Gespräche, die nicht abbrechen, Schritte, die nicht schneller werden. Während unter der Oberfläche längst etwas in Bewegung ist. Das Unheimliche liegt nicht im Aufprall. Aber in diesen Minuten danach, in denen alles noch so wirkt, als hätte man Zeit. Und irgendwo auf diesem dunklen Wasser liegt immer noch die gleiche Stille wie damals. Nur, dass wir heute wissen, was sie verbirgt. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns bis dahin.
Bleibt allein auf der Tür.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.
So,